Danke, Jesus. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist, um uns zu helfen. Dass Jesus dich vom Vater gesandt hat und dass du selbst freiwillig gekommen bist, um bei uns zu sein, um uns zu helfen. Du bist nicht gekommen, um uns zu verdammen. Du bist nicht gekommen, um uns rumzukommandieren. Und du bist auch nicht gekommen, um fern zu bleiben, sodass wir nicht wissen könnten, was du tun willst und nicht verstehen könnten, was deine Absichten sind, sondern du bist gekommen, um uns konkret zu helfen. Und ich lade dich ein heute Morgen, dass du uns hilfst, dass du uns heute Morgen in die Erkenntnis aller Wahrheit führst, so wie Jesus uns das verheißen hat, dass wir heute Morgen durch dich größere Offenbarung bekommen, als wir für möglich gehalten hätten heute Morgen. Und vor allem, dass wir heute Morgen wirklich neu von dir berührt werden, dass dein Öl neu auf uns kommt und dass das etwas ist, was wir mitnehmen in die Woche. Und ich segne auch jeden Einzelnen heute Morgen hier, der mit einem Körper gekommen ist, der in irgendeiner Weise krank ist, der in irgendeiner Weise sich nicht so benimmt, wie das soll. Wir segnen euch und ich segne euch mit der Kraft des Heiligen Geistes, die jederzeit alles verändern kann. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du der Geist bist, der jederzeit alles verändern kann. Und wir ziehen an die Heilige Geist. Wir nehmen das in Anspruch heute Morgen. Wir sagen, dass heute ein Morgen ist, wo von jetzt auf gleich sich alles verändert zum Besseren hin. Und wenn du sagst, das bist du, du könntest das wirklich gebrauchen, egal wie dein Glaubenslevel für deinen Körper aussieht, dann leg gerne nochmal deine Hand auf deinen Körper. Oder auch nicht. Nimm es einfach an und sag, Heiliger Geist, ich brauche das heute Morgen. Ich will das heute Morgen. Und wenn du heute Morgen gekommen bist und du bist dir schmerzlichst bewusst der Tatsache, dass du noch Wachstum brauchst, weil du vielleicht so wie ich heute Morgen wütend auf deine Kinder geworden bist oder weil keine Ahnung, was gestern oder vorvorgestern passiert ist, dann leg gerne auch deine Hand auf dein Herz und nimm echt in Anspruch, dass der Heilige Geist da ist, um dir zu helfen, dass er untrennbar eins mit dir ist, dass es nichts gibt, was ihn so sehr abstoßen würde, dass er nicht mehr bei dir sein würde. Weil das hat Jesus ein für alle Mal am Kreuz geregelt. Und der Heilige Geist ist hier, um deine Gerechtigkeit zu realisieren. Nämlich die von Jesus, nicht deine eigene. Boah. Danke, Jesus. Wollt ihr mal eine lustige Geschichte hören? Wer war 2016 bei der Himmel auf Erden Konferenz dabei? Das war so ein Riesending, ne, mit Bill Johnson, Heidi Baker und so. Und ich bin ja auch Teil des Lobpreisteams. Und ich weiß noch genau, zum Aufbau musste ich viel früher da sein. Und Jan Micha hatte uns allen eingebläut, dass wir auf jeden Fall von allen Klamotten zwei Paar mitnehmen sollen. Weil wir dann ja da vor vielen tausend Leuten stehen würden und das wird gefilmt und alles. Und ich dachte, ja klar, kein Problem, ich nehme ein zweites T-Shirt mit, nehme einen zweiten Pulli mit, alles kein Problem. Eine zweite Hose nehme ich doch nicht mit, ich brauche keine zweite Hose. Ja, und dann beim Aufbau, wie das so ist, wenn man das Schlagzeug aufbaut und schwere Sachen trägt und Metall reibt an deiner Hose. Meine heißgeliebte kurze Hose, wo so Palmen drauf waren und so Hula-Mädchen und so, ich muss ganz ehrlich sein, und Kokosnüsse und Wellen, die ist komplett zerrissen, also so komplett, wie man sich das nur vorstellen kann. Und also es wäre keine Chance, mit dem Ding auf die Bühne zu gehen. Und Jan Micha war schon ziemlich sauer. Also der wird ja eigentlich nicht sauer, aber der war sauer auf mich, weil ich keine zweite Hose mit hatte. Aber Manu Pankow hatte eine zweite Hose mit, die war mir viel zu groß. Aber der Techniker brauchte seinen Gürtel nicht, deswegen habe ich dann seinen Gürtel genommen. Und so habe ich dann überlebt. Ja, und warum erzähle ich euch das? Also gerade eben ist meine Hose voll gerissen und ich habe keine zweite Hose mit. Also guckt einfach in mein Gesicht, ich bin hier oben, ich habe euch wirklich lieb. Und wir kommen schon klar. Danke, Jesus. Der Heilige Geist hilft uns. Er hilft auch euch. Die war gut, die Konferenz, oder? Denke ich gerne dran zurück. Da sind gute Sachen passiert. Das ist 10 Jahre her, das ist krass, ne? Das heißt, ich bin dieses Jahr 10 Jahre verheiratet. Das ist auch krass. Ich denke, ich vergesse das nicht. Keine Sorge, Hans-Jörg. Aber danke. Schreib mir. Du hast den Termin bestimmt in deinem Kalender stehen. So, jetzt genug davon. Wer von euch weiß noch, was das Jahresthema ist? Womit wollen wir uns dieses Jahr konkret befassen? Mit den geistlichen Disziplinen, genau, mit den Praktiken, mit dem Lebensstil eines Jüngers, mit den Dingen, die man aktiv tun kann, um wie bei einer Disziplin voranzukommen. Und wenn du Disziplin hörst, dann bitte denk nicht an so Stock, der auf die Finger geschlagen wird von einem Lehrer oder ein Klaps auf den Po oder keine Ahnung, heute gibt es keine Süßigkeiten, sondern kennt ihr es beim Schwimmen? Man kann Brust schwimmen, man kann kraulen, man kann Rücken schwimmen. Dann gibt es Leute, die können auch Schmetterlingen schwimmen oder Delfinen. Ich bin das nicht. Immer wenn ich schwimmen gehe, dann probiere ich das einmal spaßeshalber aus und hoffe, dass mir keiner zuguckt. Wie machen die das? Und das sind verschiedene Disziplinen, Arten und Weisen voranzukommen, richtig? Und alle sind wertvoll. Alle haben was. Alle geben dem Schwimmer etwas, was die anderen ihm nicht geben. Und so ist das genauso mit Bibellesen, mit Fasten, mit Beten, mit Gemeinschaft, mit Großzügigkeit. Das sind alles Dinge, die wir aktiv tun können, um voranzukommen. Aber wisst ihr, was uns trägt? Das Wasser. Und das Wasser ist Gott selbst, der Heilige Geist. Er trägt uns. Das heißt, wir kommen nicht näher an Gott ran. Wir sind die ganze Zeit gleich nass, gleich nah bei Gott. Aber trotzdem gibt es Orte in Gott und mit Gott, wo er uns haben möchte. Wo er uns hilft, hinzukommen. Ich weiß noch, Olympia in Paris, haben wir auch viel geguckt. Da war dieser eine Schwimmer, dieser Franzose, vergesse wie der hieß, der war so mega gut. Und das Becken in Paris war irgendwie nicht ganz so tief. Und deswegen war das ein schnelles Becken. Ich dachte, ein schnelles Becken, das würde mir nicht helfen. Aber scheinbar war das ein schnelles Becken. Es gab viele Weltrekorde und ja. Also Gott ist ein schnelles Becken. Gott ist kein langsames Becken. Gott macht es uns nicht unnötig schwer. Das ist das Jahresthema. Das Monatsthema, haben wir schon gehört, ist Gebet, genau. Und das Ziel von dem ganzen Ding, das Ziel von Jüngerschaft, das Ziel von jemandem, der Jesus nachfolgt, so wie John Macoma das so schön zusammengefasst hat, ist ja, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und ich würde noch dazu ergänzen, dass wir ihn mehr und mehr kennen und lieben lernen und dass wir dann die Dinge tun, die er getan hat. Das ist unser Ziel, das wollen wir. Wir wollen Himmel auf Erden und das ist genau das, was Jesus gebracht hat. Und wenn wir ihm also ähnlicher werden wollen, dann sollte die wichtigste Frage sein, tu mir zu, die wichtigste Frage sollte sein, was macht ihn denn so besonders, dass ich ihm ähnlicher werden sollte und nicht jemand anderem? Oder? Ich kann mir ja jeden aussuchen und dem ähnlicher werden wollen, aber warum Jesus? Was war an ihm besonders? Gute Frage, ne? Danke. Gibt es viele Antworten drauf? Die sind auch alle gleich richtig? Also nein, das stimmt nicht. Also es gibt bestimmt viele richtige Antworten darauf. Manche sind bestimmt nicht richtig. Aber was auch immer das ist, was ihn so besonders gemacht hat, sollte doch unsere erste Priorität als Jünger sein, das zu erreichen, oder? Das sollte es sein. Also zum Beispiel, Jesus ist sanftmütig und von Herzen demütig. Sagt er über sich selber, das ist was Besonderes und wir sollten danach streben. Aber warum war er das? Warum konnte er das sein? Er wurde so genervt wie kein anderer Mensch jemals vor ihm. Also wenn dein Arbeitgeber oder dein Mitarbeiter oder deine Kinder nervig sind, Jesus wurde deutlich härter genervt als du. Und trotzdem konnte er in jeder Situation aus der Liebe heraus reagieren. Wieso? Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Klingt das gut? Wenn du die Bibel liest, dann wirst du feststellen, dass die Apostel Petrus, Johannes, Paulus, Judas, all die Leute, die Briefe geschrieben haben oder die gepredigt haben, die haben eigentlich nie von Jesus gesprochen. Die haben gesprochen von Jesus Christus, lustigerweise dann von Christus Jesus, wenn das eine wichtiger war als das andere. Oft haben sie auch nur von Christus gesprochen, ne? Ich bin in Christus. Paulus hat nicht gesagt, ich bin in Jesus. Die hätten alle gefragt, in welchem Jesus denn? Also ich war mit meiner Frau ein paar Monate in Mexiko. Da war es wichtig, dass man von Christus spricht und nicht von Jesus, weil jeder hatte mindestens dreimal Jesus in seiner Familie. Aber Christus, den gab es nur einen. So war das in Israel auch. Jeder hatte einen Jeshua in seiner Familie. Das war ein beliebter Name. Aber Christus gab es nur einen. Wisst ihr, was Christus auf Hebräisch heißt? Was ist das hebräische Wort für Christus? Christos, wisst ihr das? Das ist keine Fangfrage. Messias? Ist dasselbe Wort? Interessant, ne? Also, haben wir das schon mal losgehauen? Und mein Ziel ist heute nicht, uns alle dafür zu verdammen, dass wir immer nur Jesus sagen. Das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist nicht, dass ihr sofort immer alle von Jesus Christus sprechen. Darfst du, musst du aber nicht. Aber kennt ihr das? Einer steht hier vorne und sagt, ich bin in Christus, oder Martin predigt sehr gerne über Christus. Und dann denkst du dir so, wen meint er? Ach ja, Jesus. Genau, mein Jesus. Genau, jetzt weiß ich wieder. Also es gibt so eine Dimension an dem Wort Christus, die uns verloren gegangen ist. Und ich bin heute hier, um dir zu sagen, ich glaube, Christus ist die Antwort auf meine ursprünglich gestellte Frage, was war an Jesus so besonders? Deswegen schauen wir uns mal an, was das bedeutet, dass er der Christus ist. Und was das heißt, dass wir nicht Jeschuaner sind oder Jesusa oder so, sondern wir sind Christen, oder? Also ich finde mich als Christ. Und dann sollte ich wissen, was das heißt. Und wenn ich als Christ wachsen will, wenn ich noch mehr wie Christus werden will, dann ist doch gut zu wissen, was das heißt, oder? Ja, super. Also die gute Nachricht ist, die Predigt hat eigentlich nur einen einzigen Punkt. Und je mehr ich das Gefühl habe, dass ihr das ergreift, desto schneller ist die Predigt vorbei. Aber kein Druck. Also Christ, ja genau, und ihr müsst mitmachen, dann geht's auch schnell vorbei. Also ich habe jetzt schon gesagt, Christus ist hebräisch Messias. Wisst ihr, was das auf Deutsch heißt? Gesalbt. Sehr schön, was heißt es denn, wenn man gesalbt ist? Was ist dann passiert? Oh, das ist gut, das ist eine Folge davon, ne? Super, genau, dann wurde man bevollmächtigt. Und was da ganz praktisch passiert, wenn man gesalbt wurde? Öl. Haben wir heute schon gehört, oder? Öl. Öl ist was Gutes. Das Öl, da wurde Öl auf sich drauf gemacht. Also, wir können uns das, glaube ich, schwer vorstellen, wie die das damals gemacht haben. Aber kennt ihr Psalm 133? Wie gut ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen? Es ist wie das Öl, das den Bart Aarons hinabfließt. Das ist kein Bild, das er sich ausgedacht hat. Das ist wirklich so passiert. Die haben Öl genommen und das über diesen Mann gekippt und dann ist das sein Bart runtergetropft. Also das war nicht nur so hier empfange, so zack, mehr habe ich nicht, sondern das war, wir gönnen uns, ja. So wurde damals gesalbt. So, also ne, zum Beispiel diese Alabasterflasche, ne, die zerbrochen wurde von Maria in Bethanien. Also die wurde zerbrochen, weil das war halt die Art und Weise, wie man das Ding geöffnet hat. Also man hätte das vielleicht vorsichtiger öffnen können, so wie Champagnerflasche mit so einem Schwert, so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Dass man die immer wieder hätte hinstellen können, aber die hatten das Öl in Gefäßen und die wurden zerbrochen und dann war alles Öl da, okay? Also gesalbt heißt nicht nur ein bisschen für dich. Und Jesus ist der Christus, Jesus ist der Messias. Und Messias, wenn du einen Messias-Komplex hast, dann denkst du vielleicht, du bist der Retter, aber Messias bedeutet was? Gesalbt. Es gab viele Messias in der Bibel, wusstet ihr es? König Kyros, der die Israelis entlassen hat aus der Gefangenschaft, das war Gottes Messias, heißt es in Jesaja. Oder Mose und Samuel waren Messiasse, die waren die Gesalbten. Aaron war ein Messias. Ist interessant, oder? Ich denke immer, dieses Wort ist nur Jesus ist der Messias und sonst niemand. Aber Messias ist ein Wort, was einfach nur was bedeutet? Ah, gesalbt, super. Und wenn du ein Christ bist, dann bist du gesalbt. Das klingt doch schon mal richtig gut. Also ob Jesus jetzt der Christus ist oder nicht, das war eine wirklich große Frage. Das können wir uns heutzutage nicht mehr vorstellen. Aber wenn du mal das Neue Testament liest, also die Pharisäer, ne, die sagen ja wortwörtlich, wie lange willst du uns noch auf die Folter spannen? Wenn du der Christus bist, sprich es frei aus. Bist du der Christus? Das war die eine Frage. Nimmst du das für dich in Anspruch? Wer sagt, ich bin der Sohn des Menschen? Ja gut, ich bin auch Sohn eines Menschen. Also darauf können wir dich nicht festnageln. Aber bist du der Messias, ja oder nein? Bist du der Gesalbte? Und das Volk, wir lesen das in Johannes, das Volk fragt, dieser ist doch nicht etwa der Messias? Und dann später, die Schriftgelehrten glauben doch jetzt nicht etwa, dass er der Messias ist? Oder Jesus fragt seine Jünger, was glaubt ihr denn, wer ich bin? Und was ist die richtige Antwort von Petrus? Du bist der Christus. Und was sagt Jesus dann? Richtig gute Antwort, aber sagt das noch niemandem. Übrigens sagt das niemandem, wen hat Jesus das noch gesagt? Den Dämonen hat Jesus auch gesagt, sagt das niemand, weil die Dämonen wussten schon längst, wer Jesus ist. Die haben das nämlich mitbekommen, als der Jesus, der Christus, als der Salbung passiert ist, ne? Und, also, bitte verliert mich nicht. Die Predigt ist wirklich gut, ja? Wir lesen jetzt einfach mal Bibelstellen, dann wird alles besser. Johannes Kapitel 20, Vers 31. Warum hat Johannes sein Buch geschrieben? Das steht da. Johannes 20, 31. Dieses ist geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Dieses Buch ist geschrieben, also das, wer mag das Johannesevangelium? Wer würde sagen, das ist sein Lieblingsevangelium? Wo sind eure Hände? Johannes hat dieses mega nice Buch geschrieben, damit wir glauben, dass Jesus der Messias ist, dass er der Christus ist, dass er der Gesalbte ist. Wenn das der Grund war, warum er das Buch geschrieben hat, dann sollten wir uns das doch näher angucken, oder? Was das heißt. Und nur mal so als Beispiel. Also du fragst dich vielleicht manchmal, wir werfen ja hier manchmal mit Begriffen um uns und wir sind eine apostolische Gemeinde und wir haben apostolische Väter und dann kann man sich ja fragen, was heißt das? Guck mal, Apostelgeschichte 5,42. Was haben die Apostel gemacht? Sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkünden. Als den Gesalbten. Apostelgeschichte 9,22. Saulus erstarkte noch mehr im Wort und er brachte die Juden, die in Damaskus wohnten, in Verwirrung, indem er bewies, dass dieser der Gesalbte ist, der Christus. Das hat Paulus gemacht. Apostelgeschichte 18, Vers 5. Sowohl Silas als auch Timotheus, als sie aus Mazedonien herabkamen, wurde Paulus durch das Wort gedrängt und er bezeugte den Juden, dass Jesus der Gesalbte ist, der Christus. Und 18,28, fast dieselbe Seite, Apollos, den liebe ich, kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass... ist schon ein wichtiger Teil von einem apostolischen Dienst, darzulegen, dass Jesus der Gesalbte ist. Und das ist wichtig, das darzulegen, weil das ist ja der Jesus, den wir nachfolgen sollen. Und wenn wir ein Bild von Jesus zeichnen und die Leute einladen, ihm nachzufolgen, ihn kennen und lieben zu lernen, ihm ähnlicher zu werden, dann ist es wichtig, dass man klar macht, Jesus ist gesalbt. Er ist der Gesalbte. Sonst hätten die sich das sparen können. Und sonst müssten die auch nicht die ganze Zeit von Christus sprechen. Versteht ihr mich? Danke. So. Ach ja, wollt ihr noch eine verrückte Bibelstelle hören, auch von Johannes? Also der Johannes, der war ja so abgefahren, ne? Den würde ich gerne mal treffen. Dauert nicht mehr lange. 1. Johannes 2,22, da schreibt er, wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Gesalbte ist? Wer ist der Lügner? Spannend, oder? Eine gute Kategorie für der Lügner. Ist Jesus der Gesalbte oder nicht? Und 1. Johannes 5, Vers 1. Jeder, der glaubt, dass Jesus der Gesalbte ist, der ist aus Gott geboren. Wer von euch ist aus Gott geboren, von neuem geboren? Wer ist, ja? Wenn nicht, ist gar nicht schlimm, kannst du jederzeit jetzt während dieser Predigt werden. Oder annehmen, dass du es schon bist. Haha. Aber, also ich meine, glaubst du an Jesus, ist eine gute Frage. Glaubst du, dass Jesus der Gesalbte ist, ist die eigentliche Frage. Spannend, oder? Ich finde das total spannend. So, jetzt noch mal eine Frage an euch. Wisst ihr denn, was im Alten Testament alles gesalbt wurde? Wo kam Öl drauf? Wisst ihr das? Auf dem Stein. Warum? Auf dem Stein ist aber schon mal richtig, ja. Wo noch? Auf Davids Kopf? Richtig. Was wurde David dann? König. Könige wurden gesalbt. Saul vor ihm auch. Maria, was hast du gesagt? Die Türpfosten. Wovon denn? Von den Häusern? Von den normalen Häusern, wo die gewohnt haben? Das musst du mir mal zeigen. Nee, also ich kenne das Blut, was an die Türpfosten kam. Aber ich hätte sowas vermutet, weil ich schon oft dabei war, wenn Wände gesalbt wurden. Aber gefunden habe ich das nicht. Aber können wir mal gucken. Aber Gebäude ist schon mal eine richtige Antwort. Welches Gebäude wurde exzessiv gesalbt? Der Tempel. Und was im Tempel? Besonders der Altar. So, und was durfte auf diesen Altar? Opferfleisch. Und was musste mit diesem Opferfleisch vorher passieren? Das musste gesalbt werden. Die Opfergaben wurden gesalbt. Könnt ihr in Mose lesen? Ist das nicht interessant? Gesalbtes auf Gesalbtes drauf. Ich meine, wir machen das doch auch, oder? Wenn wir Fleisch verbrennen, dann packen wir doch vorher Öl dran. Ja oder nicht? Also ganz ehrlich, ja, den Großteil des Opfers haben die Priester gegessen, das wisst ihr aber, oder? Also Priester sein war richtig nice eigentlich. Also mein Punkt ist, der Tempel wurde gesalbt, die Opfer wurden gesalbt, Könige wurden gesalbt. Eben habe ich noch eine Gruppe erwähnt, die habt ihr noch nicht genannt. Priester, sehr gut. Die Priester wurden auch gesalbt, und zwar richtig. So, wenn ihr das hört, König, Priester, Tempel, Opfer, fällt euch was auf? Das ist Jesus. Nice. Danke. Wir wissen, dass der Tempel eigentlich nur ein Abbild von dem war, was Jesus ist, ne? Was wir sein würden, sein Leib. Oh. Jesus ist der Gesalbte, und alles, was im Alten Testament als Bild für ihn schon gesalbt wurde, ist er. Er ist der, die ultimativ Gesalbte. Und was fällt euch noch auf? Könige und Priester, lebendiges Opfer, Tempel Gottes. Was, wer oder was fällt euch da noch ein? Oh, wir auch, ne? Wir sind ein königliches Priestertum, eine heilige Nation. Wir sind berufen, unser Leben als lebendiges Schlachtopfer darzubringen, jeden Tag neu. Wir sind der Tempel Gottes, gemeinsam als Leib und als Einzelne. Ist das nicht krass? Dieses Bild von Salbung ist so tief drin gewesen in der israelitischen Kultur, und es darf gerne eine Etage tiefer bei uns rücken, was es heißt, gesalbt zu werden. Und eben hast du das schon gesagt, Edith, wer gesalbt ist, der konnte, also das wird ja nicht nur gemacht, damit es gut riecht. Wer gesalbt ist, das war erstens ein öffentliches Zeichen vom Herrn, dass er derjenige ist, und zweitens kam damit eine Befähigung. Man konnte dann Dinge, die man vorher nicht konnte. Man durfte Dinge, die man vorher nicht durfte. Und wenn man gesalbt ist, dann ist man jemand Besonderes. Ihr kennt diesen Vers aus dem Alten Testament, der so oft aus dem Kontext gerissen wird, ne? Was soll man mit dem Gesalbten nicht tun? Den antasten? Hui, hui, hui. Ja, über den Vers reden wir wann anders. Bei Kuchen, jederzeit. Aber der Gesalbte war wichtig. Der konnte Dinge, der durfte Dinge. Mit Salbung ging Befähigung für eine Aufgabe zusammen, aber auch Verantwortung für diese Aufgabe. Wenn du gesalbt wurdest, dann hattest du eine Aufgabe zu erfüllen. Jesus wusste, was seine Aufgabe ist. Wissen wir, was unsere Aufgabe ist? Wissen wir, wie befähigt wir für diese Aufgabe sind? Ist gut, wenn der Heilige Geist uns mehr und mehr zeigt, wie gesalbt wir eigentlich sind für die große Aufgabe, die wir eigentlich haben? Ja, ne? Ja. Ich lese euch mal eine coole Bibelstelle vor, ja? Die steht im Alten Testament. Und zwar, 1. Samuel, Kapitel 10. Da wird Saul gesalbt. Wir lesen mal einfach nur die Verse 1 und 9. Keine Sorge, dazwischen steht nichts, was den Kontext verzerrt. Samuel nahm den Krug mit Öl und goss es auf Sauls Haupt. Und er küsste ihn und sagte, so hat der Herr dich nun zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Dann sagt er ihm noch eine ganze Menge anderes. Und dann geschah es in Vers 9, als er sich umwandte, um von Samuel wegzugehen, da gab ihm Gott ein anderes Herz. Da steht im Alten Testament über Saul. Wahnsinn, oder? Wenn Saul also gesalbt wurde und ein anderes Herz bekommen hat, wie viel mehr dürfen wir dann erwarten, dass wir, die wir wirklich gesalbt sind, auch wirklich schon ein anderes Herz bekommen haben? Dass wir nicht mehr darauf warten müssen? Und wie viel kraftvoller ist so eine Salbung von Gott eigentlich, als wir immer denken? Ein paar Verse später wird er zum, heißt es in 11 Vers 6, da sind die Feinde ins Land gekommen und keiner weiß, wer sie verteidigen wird. Saul ist ja aber schon zum König gesalbt, und deswegen heißt es dort, da geriet der Geist Gottes über Saul. Und das lesen wir an ein, zwei anderen Stellen auch noch. Und das kennt ihr bestimmt aus dem Alten Testament, dass der Heilige Geist auf den Gesalbten kommt für diese Aufgabe ganz speziell, und dann ballert er mit dem Eselsknochen so lange rum, bis er nicht mehr kann. Und übernatürliches Wunder ist geschehen durch diesen einen Mann, den Gott befähigt hat. Kennt ihr diese Geschichten? Die Salbung macht das. Es gibt diesen Vers, die Salbung bricht das Joch. Das war. Salbung, die kann was. So, und jetzt kommen wir zum wichtigsten Vers des heutigen Tages. Apostelgeschichte 10, 38. Das ist die Geschichte. Ich bin schnell heute, oder? Das ist die Geschichte, wie Petrus zu Cornelius geht, dem heidnischen Hauptmann, weil Gott ihm gesagt hat, geh dahin. Und dann predigt Petrus diesen Heiden das Evangelium. Das ist quasi das erste Mal, dass ein Apostel seine Arbeit den Leuten zu zeigen, dass Jeschua der Messias ist, dass Jesus der Christus ist, zu den Heiden bringt, die kaum ein Verständnis davon hatten, was es heißt, dieser ganze messianische gesalbte Hintergrund, okay? Da kommt er hin. Und dann sagt Petrus über Jesus: Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Nochmal, das ist der Jesus, dem du nachfolgst. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Das ist eine gute Jesus-Predigt. Da können uns ein paar Sachen auffallen. Fällt euch auf, er redet nur über Jesus. Im gleichen Satz stellt er aber sicher, dass Jesus auch gesalbt ist. Ne? Er sagt nicht nur Jesus, sondern der gesalbte Jesus. Mit heiligem Geist und mit Kraft. Kommt euch das bekannt vor? Kommt euch das bekannt vor, diese Kombination? Woher kommt euch das bekannt vor? Pfingsten, sehr gut. Apostelgeschichte 2, nee, 1. Das ist auch erstmal die letzte Bibelstelle, keine Sorge. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern in Kapitel 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ein paar Jahre später predigt Petrus über diesen Jesus und sagt, Jesus war mit heiligem Geist und Kraft gesalbt. Genau wie ich. Ist das nicht krass? Petrus nimmt hier quasi in Anspruch, dass dieselbe Salbung, die auf Jesus war, nämlich mit heiligem Geist und mit Kraft, ist die Salbung, die er als Jünger, als Nachfolger von Jesus empfangen hat, als der Heilige Geist auf ihn gekommen ist. Das ist Wahnsinn. Das ist krass. Das ist Kraft, die wir uns oftmals nicht zutrauen. Das ist Autorität und die Größe einer Aufgabe, von der wir nachts nicht träumen. Aber dazu hat Gott uns gesetzt. Das ist der Jesus, dem wir nachfolgen. Und wir folgen ihm nicht nach in eigener Kraft und hoffen, irgendwann so zu werden wie er, sondern dieselbe Ausrüstung, die er bekommen hat, die haben wir auch bekommen. Also besser geht's eigentlich nicht. Die zentrale Beschreibung von Jesus ist das, dass er mit heiligem Geist und Kraft gesalbt wurde. Und die zentrale Beschreibung eines Jüngers, eines Nachfolgers von Jesus, ist, dass er mit heiligem Geist und Kraft gesalbt wurde. Und das bist du. Das ist eine echt gute Nachricht. Genau wie Jesus haben auch wir den Auftrag, also Paulus sagt das so schön, ne? Er sagt, Petrus, dass er umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Wenn du die Apostelgeschichte liest, dann klingt das eigentlich ziemlich genau wie Petrus und Paulus. Also da kennt ihr, Petrus läuft durch die Gegend und die Leute legen Leute dahin, damit nur sein Schatten sie berührt. Der Petrus, der hatte wirklich viel Veränderung nötig und zu dem Zeitpunkt auch noch. Aber er hat es auf jeden Fall geschafft, aus falschem Stolz, der oft wie Demut aussah, rauszubrechen und echte Demut anzunehmen und zu sagen, das, was Gott über mich sagt, stimmt wirklich. Das, was ich über mich sage, stimmt nicht. Was du über mich sagst, stimmt nicht. Was Gott über mich sagt, stimmt. Und er sagt, ich bin gesalbt, so wie Jesus auch. Das darfst du gerne machen. Das würde dir bestimmt gut tun. Es würde uns allen bestimmt gut tun. Es würde uns gut tun, wenn wir sagen, oh Jesus, da habe ich wieder, wenn du reflektierst und denkst, boah, da habe ich wieder nicht so reagiert, wie ich wollte und da war wieder nicht so, wie Jesus hätte das anders gemacht. Was würde Jesus tun? Auf jeden Fall nicht das. Solche Momente soll man ja haben. Und wenn du dich dann nicht denkst, oh, ich muss härter daran arbeiten, ich muss mich mehr zusammenreißen, nicht auszurasten, ich muss, ne? Es geht nicht um die einzelnen Probleme, sondern die Frage ist, fokussierst du dich darauf, mehr und mehr in der Salbung zu leben, die du schon längst hast? Weil du hast schon längst alles, was du brauchst. Boah, kommt das an? Ich auch hoffe, es fällt bestimmt ganz tief. ihr habt es jetzt wahrscheinlich schon vermutet, aber die Salbung ist der Heilige Geist. Johannes benutzt das in seinem Brief als Synonym. Er sagt, ihr habt die Salbung, in einem Passage, wo er über den Heiligen Geist redet. Und das ist echt so krass, weil dieses Öl, was über uns drüber gekippt wird, also das ist keine Substanz, ja, das ist nicht Zeugs. Das ist eine Person. Und Aaron hat ja schon gut was abbekommen, ne? Aber wir, die Bibel spricht ja davon, dass wir getauft werden im Heiligen Geist. Dieses griechische Wort Taufe, um das einmal zu sagen, ich blicke auf dieses Taufbecken da vorne, das griechische Wort Taufe bedeutet untertauchen. Wir sind nicht nur übergossen worden mit dem Heiligen Geist, wir sind in den Heiligen Geist hineingetaucht worden. Von Kopf bis Fuß komplett nass mit ihm. Nicht nur ein bisschen. Ist das nicht herrlich? Boah, mach dir das doch gerade mal eben bewusst, dass der Heilige Geist, der lebt nicht nur in dir, der ist nicht nur irgendwo in diesem Raum, sondern du bist komplett in ihn hineingetaucht worden. Und ich glaube nicht, also Öl trocknet nicht. Und wenn du das zu wenig Öl findest, dann lad ihn gerne ein, dass das wieder feuchter wird auf deiner Haut. Dass es wieder mehr nach ihm riecht. Dass die Leute das wieder mehr merken, wenn sie dich anfassen. Und dass du dir dessen wieder bei jeder Bewegung mehr bewusst bist. Also wenn du komplett mit Klamotten von Kopf bis Fuß in Öl getaucht wurdest, dann bist du dir bei jeder Bewegung dieser Tatsache bewusst. Und das ist das, worin rein der Heilige Geist uns einlädt. Das ist die Realität, zu der unsere Augen neu öffnen möchte. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, wir geben dir Erlaubnis, das zu tun. Gib ihm gerne jetzt die Erlaubnis, das zu tun. Du darfst, Heiliger Geist, du darfst meine Augen zu dieser Tatsache öffnen. Du darfst mehr und mehr von deinem Öl wirklich sichtbar und spürbar werden lassen in meinem Leben. Du darfst das. Wir sehnen uns danach. Wir brauchen das. Wir wollen das.
Und wir beten jetzt und nehmen Autorität über diesen gewohnheitsalten, zähen Mantel. Wir zerreißen diesen Mantel, der hier ist und der uns darin einlullt, dass es nie anders sein wird als das, was jetzt gerade ist. Wir sagen, dass der Status quo, an den wir uns gewöhnt sind, wir zerreißen ihn im Namen Jesu. Und wir sagen, dass heute Morgen ein neuer Tag deiner Frische und einer neuen Erfahrung in diesem sich betten und betten lassen in dieser Kraft des Heiligen Geistes. Vater, und wir sagen dir, dass wir neu diesen Hunger nach zu dir ausrufen. Wir sind hungrig. Wir sind hungrig nach dir, Heiliger Geist.
Ich habe noch eine gute Bibelstelle, die wir gleich mal zusammen proklamieren können. Und zwar ist das die Stelle, womit Jesus seinen öffentlichen Dienst angefangen hat, als er nach Nazareth zurückgekommen ist, in die Stadt, wo ihn alle kannten und alle dachten, ich kenne den Typen, ich weiß, wie der tickt. Ich kenne seine Mutter, ich kenne seine Brüder, ich kenne seine Schwestern. Und Jesus kommt und es heißt in Lukas 4, er nahm die Schriftrolle von Jesaja und er fand die Stelle, wo geschrieben steht. Und dann proklamiert er über sich und er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Und wofür mich gesalbt hat, können wir das einmal machen? Jesaja 61, Verse 1 bis 3. Dann verkündet er quasi, was sein Dienst sein wird. Und die Leute checken, er behauptet jetzt quasi, er wäre der Christus. Und den Auftrag, den der Messias in dieser Stelle hat, das ist derselbe Auftrag, den wir auch haben. Das ist dein Auftrag. Es ist dein Auftrag. Jesus hat dir diesen Auftrag gegeben, weil er dir zutraut, das zusammen mit dem Heiligen Geist zu schaffen. Von daher, also können wir das mal einmal jeder für sich einfach über sich selber aussprechen, bis er das glaubt. Kriegen wir das hin? Du darfst gerne dafür aufstehen. Du kannst das gerne laut oder leise machen, wie du möchtest, ganz schnell, ganz langsam. Aber lass uns mal das bist du. Oh Jesus, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesagt. Danke, Jesus, dass wir das sind. Danke dafür, Jesus. Und ich lade dich ein, dass du diesen Vers dir wirklich nimmst, dass du dir den, dass du ihn auswendig lernst, dass du den aufschreibst und dass du das wirklich für dich in Anspruch nimmst. Die Kraft, die damit verbunden ist und die Verantwortung, die damit verbunden ist. Die Möglichkeiten, die da drin stecken. Und die Freude, die am anderen Ende davon wartet. Kriegen wir das hin? Mit der Hilfe des Heiligen Geistes schon. Ich habe noch ganz kurz, ihr dürft euch noch mal hinsetzen. So wie Tobi so schön gesagt hat, eine Minute habe ich noch. Das war wirklich sehr lustig. Also das Ziel von all unseren Aktivitäten, all unseren geistlichen Disziplinen, über die wir noch die nächsten Monate sprechen wollen, ist nicht, dass wir uns besser zusammenreißen oder dass wir stolz auf uns selber sein können und einen Haken machen können oder dass wir endlich mal zu anderen gehen können und sie fragen können, wie es bei ihnen eigentlich mit Bibellesen läuft, weil bei mir läuft es gerade richtig gut. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass wir unserer Salbung uns mehr und mehr bewusst werden und mehr darin leben und mehr in dieser untrennbar einsen Verbindung mit dem Geist Gottes wandeln. Aus ihm schöpfen und unsere Kraft aus der Salbung ziehen, die auf uns ist und nicht aus uns selber heraus versuchen zu produzieren. Und dass wir nicht versuchen, uns anderen zu beweisen oder es uns selber zu beweisen, sondern erkennen, dass Gott es uns schon längst bewiesen hat. Ich weiß gar nicht, wie ich das auf Deutsch sagen soll, aber wir müssen uns nicht Gott beweisen. Gott hat uns sich selbst schon bewiesen. Versteht ihr, was ich meine? Also Gott hat uns reingetaucht in sich selber und jetzt guckt er uns an und denkt, ja, du musst mir nichts mehr beweisen. Du siehst ja schon aus. Du hast ja schon alles. Versteht ihr, was ich meine? Das ist das Ziel von geistlichen Disziplinen. Und deswegen ist Sprachengebet übrigens auch eine richtig gute Sache. Falls ihr euch daran erinnert, dass ihr diese Gabe habt, dann nutzt sie. Falls ihr sie nicht habt, nehmt sie. Lasst sie euch geben. So, und jetzt möchte ich noch ein kleines Fass aufmachen. Das ist wieder Apostelgeschichte 4. Ist eigentlich ein großes Fass. Ein Fass, wo man reinfallen kann. Und danach ist man ganz nass. Also an Pfingsten, da wurden die Jünger ja mit Heiligen Geist und Kraft getauft, richtig? Das haben wir gerade gelesen, da besteht kein Zweifel. Und die Geschichte danach gibt ihnen recht, dass die Taufe auch wirklich funktioniert hat. Und vorher in Johannes, da gibt es schon diese Geschichte, wo Jesus nach seinem Tod in die Jünger reinatmet und ihnen sagt, empfangt Heiligen Geist. Das ist besonders, oder? Jesus haucht sie an und er sagt, empfangt Heiligen Geist. Und wenn Jesus dich anhaucht, der verherrlichte, auferstandene Jesus, und er dir sagt, jetzt empfang den Heiligen Geist und du atmest den Ruach ein, den Atem Gottes, dann ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich 100%, dass das funktioniert hat, oder? Also die Jünger waren zu diesem Zeitpunkt, haben sie den Heiligen Geist empfangen. Können wir uns darauf einigen? Ja, gut, super. Dann sagt Jesus, geht nach Jerusalem und wartet, bis ihr den Heiligen Geist empfangen habt. Dann kommt der Heilige Geist auf eine neue Art und Weise, wie es vorher nicht passiert ist. Und es passieren Zeichen und Wunder und Bekehrung und die Gemeinde wächst rapide. Dann kommen der Sanhedrin hier, wie heißt der? Der Hohe Rat. Und lässt die Jünger einmal auspeitschen und verbietet ihn öffentlich von Jesus als Christus zu predigen. Und was machen die Jünger dann? Das gucken wir jetzt noch an, okay? Die Jünger, die den Atem Gottes die den Geist empfangen haben, die im Geist getauft wurden, die beten nämlich zusammen. In Apostelgeschichte 4, ab Vers 23. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott. Und sie sprachen, Herrscher du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Gesalbten, Knechtes David gesagt hast, warum tobten die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohung und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Kennt ihr die Stelle? Ist gut, ne? Ist gut. Die Jünger waren erfüllt mit Heiligem Geist und sie beten. Und was passiert als Reaktion darauf? Sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort mit Freimütigkeit. Die falsche Frage zu stellen ist, waren sie denn nicht vorher schon mit dem Heiligen Geist erfüllt? Die falsche Frage ist, hat der Heilige Geist ihnen nur ein bisschen von sich selbst gegeben? Bibel sagt zu beiden Sachen klar, nein. Die richtige Frage ist, wenn die Jünger das brauchten, brauche ich das dann vielleicht auch? Das ist die richtige Frage. Das ist die richtige Frage. So, und wenn wir Jünger von Jesus sein wollen, wenn wir ihm nachfolgen, dann tun wir auch gut daran, uns an denen zu orientieren, die das schon ganz erfolgreich hingekriegt haben, nämlich die Jünger. Ne? Gut, so, was haben die Jünger denn gemacht? Die Jünger haben schon viel mit Gott erlebt, viele Zeichen und Wunder erlebt, sind auf Widerstände gestoßen, haben die überwunden, hatten neue Herausforderungen, wo sie nicht wussten, was sie tun sollen. Wem kommt das bekannt vor? Wen habe ich hier gerade ganz gut beschrieben? Super, danke. So, und dann kommen die Jünger alle zusammen an einen Ort als Nachfolger von Jesus. Ja, und sie sagen, sie beten gemeinsam, sie verbringen gemeinsam Zeit im Gebet. Und was passiert als Reaktion darauf? Sie werden neu mit dem Heiligen Geist getauft und danach sind sie befähigt, das Wort mit neuer Freimütigkeit zu reden. Wir haben bald die Mai-Konferenz und ich will niemanden manipulieren, wirklich gar nicht. Aber du kannst auf keinen Fall sagen, dass es Nachfolge von Jesus gibt und Jüngerschaft und mein Leben zwischen mir und Gott. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir uns mehrere Tage zusammen treffen, um gemeinsam zu beten und uns neu danach auszuschrecken, dass der Heilige Geist uns tauft. Du kannst diese beiden Sachen nicht voneinander trennen. Als Jünger von Jesus ist es nicht entweder oder, sondern beides. Ja, die Mai-Konferenz ersetzt nicht deinen Tag mit Jesus. Aber dein Tag mit Jesus kann dir gewisse Sachen, das passiert einfach nicht. Also ich traue mich ja nicht zu sagen, dass du nicht in deiner persönlichen Beziehung mit Jesus alles bekommen kannst, was du brauchst. Ich traue mich nicht, dir das zu sagen. Aber was ich mich traue, dir zu sagen, ist, es tut dir gut, gemeinsam mit anderen hungrigen Christen dich danach auszustrecken, neu oder erstmals getauft zu werden mit dem Heiligen Geist, egal wie viel du schon hast oder glaubst zu haben. Es gibt immer, immer noch mehr. Und dieses noch mehr ist nicht dafür da, dass wir hey machen oder ho, sondern das ist dafür da, dass wir befähigt werden, die Herausforderungen, die vor uns liegen, zu meistern und die Aufgabe zu erfüllen, die Gott uns gegeben hat. Und wenn wir das nicht tun, ja, ich traue mich auch nicht, das zu sagen. Versteht ihr, seht ihr diesen Punkt? Jünger von Jesus, die treffen sich, die versammeln sich gemeinsam mit der Absicht und mit der Erwartungshaltung, dass sie mehr von Gott bekommen. Hatten die nicht vorher schon alles? Keine Ahnung, wahrscheinlich ja. Aber waren sie sich der Tatsache bewusst, dass sie alles hatten? Nee. Okay? Gut, jetzt habe ich euch angeschrien. Klasse. Weißt du, die Theologie dahinter ist zweitrangig. Dein Gefühl dahinter ist zweitrangig. Die Wahrheit ist alles entscheidend. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Er wird uns in alle Wahrheit hineinführen. Ich bin nicht hier, um dich heute Morgen in alle Wahrheit hineinzuführen. Ich will dir nur denjenigen zeigen, der es tun wird. Und er ist da. Er ist verfügbar. Er sehnt sich danach, dass wir uns mehr nach ihm sehnen. Nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern aus der Sehnsucht, die er für uns hat. What? Also ich will das. Und ich weiß, ich bin mir schmerzlich der Tatsache bewusst, dass ich das brauche. Also ich bin wirklich sehr, ja, ich bin schon stolz darauf und ich bilde mir auch einiges darauf ein, was ich in den letzten Jahren alles mit Gott und über Gott gelernt habe. Also meine Theologie ist jetzt deutlich besser als vor ein paar Jahren. Da bin ich froh drum. Da solltet ihr auch froh drum sein, weil ich ja oft hier vorne stehe. Aber wisst ihr, ich bin mir schmerzlich der Tatsache bewusst, dass da noch so eine große Lücke ist zwischen meinem Kopf und meinem Herzen. Und zwischen meinen Träumen in der Nacht und meinen Träumen, wenn ich die Augen mit dem Herrn zusammenschließe und dem, was ich in meinem Alltag erlebe. Da ist eine Differenz. Und die falsche Frage ist, habe ich nicht alles von Gott bekommen? Bin ich nicht vollkommen ausgerüstet? Was mache ich falsch? Die richtige Frage ist, brauche ich mehr vom Heiligen Geist? Ja, brauche ich. Das ist es. Mehr kann ich euch heute nicht geben. Mehr brauchen wir nicht. Mehr als den Heiligen Geist brauchen wir wirklich nicht. Aber mehr vom Heiligen Geist, das brauchen wir. Das ist doch ein gutes Schlusswort, oder? Ich sag das nochmal, weil es so cool war. Mehr als den Heiligen Geist brauchen wir nicht. Aber mehr vom Heiligen Geist, das brauchen wir. Wollt ihr mal mit mir zusammen aufstehen einmal? Heiliger Geist, wir brauchen wirklich mehr von dir. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Ich weiß nicht, was von meiner Predigt, woran du Anstoß genommen hast, was dein Herz entzündet hat, was du nicht verstanden hast. Das ist zweitrangig. Wichtig ist, dass derjenige, um den es geht, der ist hier. Der ist bei dir. Der ist auf dir, der ist um dich rum. Und du tropfst den Heiligen Geist, weil du bist eingetaucht in ihn. Der Boden um dich rum, der ist nass, weil es tropft die Salbung tropft von dir herunter. Und Heiliger Geist, wir brauchen mehr von dir. Und das ist nichts, was wir bettelnd fragen müssen, sondern das ist etwas, wo wir als Söhne und Töchter mutig vor den Thron der Gnade kommen können, mit der Freimütigkeit, die du uns gibst. Und wir sagen, Heiliger Geist, gib uns das, was du hast. Gib uns alles, was du hast. Lass uns mehr und mehr erleben. Lass uns dich besser kennenlernen und verstehen. Tauf uns neu mit deinem Feuer, mit deiner Kraft, mit dir selber. Nicht für uns. Nicht nur, damit wir irgendwie toll aussehen oder verrückt aussehen oder damit in diesem Gebäude seltsame Sachen geschehen, über die draußen gesprochen wird, sondern damit draußen, damit in dieser Stadt wirklich die Veränderung geschehen kann, nach der du dich sehnst. Damit wir mit deiner Freimütigkeit von dir erzählen und den Leuten erzählen, dass du nicht nur ein netter Lehrer bist und nicht nur einer von vielen, sondern dass du der Gesandte bist, dass du der Gesalbte bist. Dass wir in dir sind und du in uns. Und dass mit dir alles möglich ist. Sag ihm das einfach in deinen eigenen Worten. Lass mich dir das nicht vorbeten. Sag ihm, wonach du dich sehnst und was du brauchst. Gerne laut, sag ihm das. Heiliger Geist, ich brauche mehr von dir.
Ja, und während du das noch dein Herz jetzt so dem Herrn einfach hinhältst, werden wir jetzt zusammen noch das Abendmahl nehmen. Untrennbar eins haben wir heute Morgen gesungen. Alles verfügbar in ihm, weil wir mit ihm gestorben sind, weil er in uns ist. Und wenn wir jetzt das Abendmahl verteilen, wir gehen einfach kurz rum, da kann sich jeder nehmen. Nimm dieses Abendmahl in dem Bewusstsein, dass der Leib Jesu für dich gebrochen wurde und dass du mit ihm gestorben und wieder auferstanden bist, dass du untrennbar eins mit ihm bist. Nimm dieses Abendmahl eher als eine Verheißung, dass Gott bereit ist, dir nicht mehr zu geben, sondern dir die Augen zu öffnen, was in deinem Leben vorhanden ist. Nimm in diesem Vertrauen das Abendmahl, dass durch seinen Leib du in den Stand versetzt bist, dass die Kraft des Geistes durch dich fließt, dass Wunder geschehen, dass da mehr da ist, was Gott einfach auch so für dich verfügbar machen möchte. Nimm es im Glauben. Herr, und wir segnen dieses Mahl heute Morgen. Wir segnen das Brot und wir segnen den Wein. Wir segnen es, dass diese Kraft des Himmels sich in diesem Abendmahl wiederfindet. Dass diese Kraft des Himmels unseren Körper durchströmt, wenn wir es essen und nehmen. Herr, wir glauben, dass dieses Mahl nicht nur ein Abbild ist, sondern dass es auch ein Zeichen und etwas ist, was mit deinem Leben gefüllt ist. In diesem Glauben nehmen wir es heute Morgen und sagen, fall auf uns, Heiliger Geist, mit einer Kraft, die wir noch nicht erlebt haben. Komm und wirke in unserem Leben, in unserem Herzen eine Erneuerung, nach der wir uns sehen. Und wir sagen dir Danke im Glauben, weil das ist dein Wille, Herr. Himmel auf Erden gilt auch für unser Herz, für unseren Geist, für unsere Seele, für unseren Körper. In Jesu Namen.